der Mond hat nur ein bisschen eine blöde Eigenschaft, nämlich er rotiert so langsam, nämlich einmal im Monat. Es kann natürlich, wenn ich 14 Tage lang Sonnenschein habe, kann ich Solarzelle aufstellen und die tut mir dann 14 Tage lang durchgehen, 24/7 Strom liefern. Nur was mache ich jetzt eine Woche Nacht? Also, Alternative, Nuklearreaktor.
Live-Radio lift off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntestem Astrophysiker Gernot Grömer.
3, 2, 1, dürfen die das überhaupt? Das wird heute eine sehr, sehr spannende Folge. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf. Hallo Gernot, schöne Grüße.
Ja, hallo.
Du hast mir was erzählt. Also, was ich jetzt weiß, es geht um die NASA, es geht um den, ich glaube, Mond und es geht um irgendwas Nukleares, das die da hinbauen wollen.
Ja, genau. Das ist ein Thema, das beginnt uns gerade ziemlich zu beschäftigen eigentlich halt. Und es gibt ja nur einen vierten Aspekt noch dazu, das Wienerische, nämlich, ja, dürfen Sie das? Heute muss ich mit einem kleinen Disclaimer anfangen. Ja? Ich bin ein Astrophysiker, kann mich mit schwarzen Löchern ein bisschen umgehen und ich kenne mich über die ursprünglichen Universum. Ich bin kein Jurist. Also ich versuche mich gerade als Hobbyjurist zu sagen, ein bisschen Sachen zu erklären halt. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen, was ist denn dieses für ein Thema? Aber hey, da gibt es ein paar echt coole Sachen.
Also bitte nicht jetzt weiter schalten oder so. Nein, es wird spannend.
Es wird spannend, ganz genau, ja. Weil nämlich der Weltraum, haben wir schon mal früher gesagt, ist ein luftfreier Raum, aber kein rechtsfreier Raum natürlich. Es gibt da Regeln halt, welche Umlaufbahnen man benutzen, auf welche Frequenzen lizenzieren etc. Und das betrifft nicht nur den erdnahen Weltraum, sondern auch die Welten daraus, darüber hinaus. Nämlich in Form, zum Beispiel in Form des Outer Space Treaties, also Weltraumrechtsverträge von 1967. Das ist so eine, das war historisch ganz spannend, nämlich, weil das war ja 2 Jahre vor der Mondlandung. Das war im Juni 1969. Ja. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wir sind so richtig im Kalten Krieg drinnen. So Spy Games in den Vereinten Nationen, Wien, der dritte Mann im Untergrund und so. Die Russen ziehen Viere, die Amerikaner ziehen Viere, das Buttig ist schon geflogen, die Amerikaner kriegen Muffensausen und sagen, jetzt müssen wir gleich zum Mond gehen und so weiter. Es hat keiner gewusst, wer der Sieger von dem Wettrennen sein wird, dem Race to Space. Und das war diese einzigartige Konstellation, dass sich diese beiden Supermächte, und die anderen haben da ein bisschen mitgezogen heute, Österreich war mit dabei, ja, gesagt haben, okay, nachdem wir uns nicht ganz sicher sind, wer gewinnen wird, darf man doch Regeln aufstellen, falls der andere gewinnt, dass er nicht komplett der Winner takes it all hat. Okay?
Okay, aber das, zu einem Zeitpunkt, wo noch wirklich unklar war.
Genau, richtig. Also die Russen haben da gerade, glaube ich, ihre N1-Mondrakete in die Luft geschossen halt mit riesengroßen Schaden auch. Die Amerikaner haben Versagen gehabt halt. Die Amerikaner haben glaubt, die Russen sind weiter, als sie wirklich waren. Es haben sie gewisse Sicherheitsprozesse ziemlich nach hinten angeschraubt. Deswegen hat es auch das Apollo-1-Feuer gegeben, auch ein paar Jahre davor. Also es war wirklich so ein Rennen auf Teufel komm raus. Und die Diplomaten haben gesagt, unser Beitrag ist, dass wir die anderen ein bisschen zügeln, falls sie gewinnen sollten. Das war der Outer Space Treaty. Und da waren viele Sachen. Zum Beispiel ist da gesagt worden, ich sage es im schönsten englischen Juristendeutsch, the celestial bodies should not be subject to national appropriation. Das heißt, ich darf nicht einfach hingehen und mir einen Asteroiden schnappen und sagen, meins. Ja? Dazu gehört zum Beispiel das Astronauten-Rettungs-Agreement. Da hat es eine Folge von Nachfolgeverträgen gegeben dazu. Da gehört dazu zum Beispiel, dass man keine Massenvernichtungswaffen im Weltraum stationieren darf. Ja. Das war die große Panik der 60er Jahre, was ist, wenn die Russen in der Umlaufbahn eine große Atombombe haben und wenn der Khrushchev aufwacht und schlecht geschlafen hat, dann drückt den roten Knopf und über Washington fällt das Ding runter. Und da ist irgendwie so dieses Ergebnis aus diesen Diskussionen, außer no nukes in space. Ja, also kann ja drum massen.
Daran
hat man sich genau geeinigt.
Und kurze Rückfrage, Entschuldigung, weil du davor gesagt hast, Österreich war auch mit dabei. Ich habe diesen Gedanken seit eurem
Wie formuliere ich das jetzt diplomatisch? Also, Österreich ist ja nicht die ganz größte Weltraumnation. Das war es damals nur weniger. War das Kreisgezeit? Oder vor dem Kreisky, gell?
Es war lang vor meiner Zeit.
Es war vor unserer Zeit, okay. Einigen wir uns darauf. Und das hat man auch gesehen. Also Outer Space Treaty war wirklich der Konsens in der diplomatischen Community. Da muss jeder mitmachen, das ist en vogue, das da darf man mit unterschreiben halt. Dann hat es ein paar Nachfolgeverträge, wie zum Beispiel den Mondvertrag, ja, der sagt, dass die Mondressourcen allgemeingut sind, so wie in der Antarktis, und nicht jetzt man den Mond einkassieren kann, das Helium-3 abstrippen darf. Und da waren wir schon immer ganz so sicher, weil da haben schon die Supermächte oder die großen Raumfahrtnationen gesagt, ja, wenn wir dieses unterschreiben, dann verbauen wir uns eigentlich wirtschaftlich ziemlich die Möglichkeit, da oben gescheit Knete zu machen. Österreich gesagt hat, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ein rot-weiß-rotes Bergbau da oben betreiben, ist jetzt nicht ganz so groß. Da machen wir mit, ja. Und so war einer der ersten Signatarstaaten Österreich, ja. Und ich dachte, wir brechen vor, wir sind Signatarstaat halt. Und dann haben sie umgeschaut, wer hinten in der Schlange steht und auch noch unterzeichnen möchte. Und es war eine sehr kurze Schlange. Also so nach dem Motto, ich behaupte mal Sachen so Myanmar oder sowas unterschrieben, keine Ahnung. Ja.
Warum also, wollte da sonst keiner ja, sonst
weil, mitmachen? Weil beim zweiten Gedanken die großen Supermächte gesagt haben, oder die großen raumfahrtführenden Staaten, ja, was ist, wenn wir das unterschreiben und sagen, die Ressourcen dort oben dürfen nicht abgebaut werden für unsere nationalen Bedürfnisse, sondern das ist Allgemeingut, ja, dann können wir gar gescheit Industrie aufbauen. Und falls das irgendwie in 100 Jahren schlagend sein wird, dann möchten wir nicht unseren Enkelkindern verbieten, dass sie oben Geld machen.
Mhm, okay.
Also die waren schon so realistisch. In Österreich geil war eher so die Stimmung, ja, das wird nie passieren. Zu was brauchen wir das halt? Ja? Und wurscht, unterschreiben wir. Ja? Und jetzt haben wir den Scherben auf. Jetzt reden Leute über Lunar Mining, über Asteroid Mining halt. Das war aber, weil es eben kaum ratifiziert worden ist, weil die Signatarstaaten eher bescheiden wenig gewesen sind, war das immer ein bisschen eine Grauzone, ne, was dürfen wir jetzt? Und es war immer sehr theoretisch, weil in die 80er, 90er, Jahr 2000er war das nie ein Thema. Aber jetzt, ja, wie da zum Beispiel der Barack Obama präsent worden ist, war das schon etwas, wo die ersten Firmen angeklopft haben und gesagt haben, ja, wie ist denn das? Dürfen wir da oder dürfen wir nicht? Nach dem Motto, wir haben ja nicht ratifiziert halt. Und da hat die amerikanische Regierung gesagt, keine Panik, Jungs, das machen wir für euch. Und dann haben wir 2015 den Space Act erlassen, Obama Space Act. Und das war ein Aufruhr. Ja? Weil da die amerikanische Regierung gesagt hat, für amerikanische Firmen, Jungs, wenn es da draußen Gold und Edelsteine sucht, be my guest. Ja? Macht es einfach. Und das war etwas, was international schon ziemlich zum Aufruhr geführt hat, während ich die anderen gesagt haben, vor allem die Signatarstaaten, zum Beispiel vom Mondvertrag halt, hey, Moment einmal, wieso dürft ihr das halt? Ja?
Dass ich es verstehe. Also späte 60er Jahre Mondvertrag, man hat sich eher so drauf geeinigt, alles da draußen ist so für alle da, da machen wir faire Bedingungen für jeden. Mhm. 2015 unter Obama hat man dann einfach gesagt, wir die Amis, wir nehmen uns jetzt mal, was uns taugt. Und
genau, das ist so die Quintessenz. Es ist ein bisschen eleganter formuliert worden halt, aber es war Aufruhr. Weil, was da passiert ist, ist das, dass einer der grundlegenden internationalen Vertragsprinzipien in der Outer Space Treaty von 1976 unterminiert worden ist. Und seitdem sehen wir eine ständige Erosion, weil der Outer Space Treaty ist nur zu einer Zeit gemacht worden, Kalter Krieg wohlgemerkt, wo noch nicht wirklich klar war, wird das ein Geschäft werden, ist es eines Tages eine militärische Domäne halt, nach dem Motto, wir machen einen Vertrag über La La Land und passiert eh nichts. Aber jetzt merkt man, hey, da kann wirklich ein Business dahinter stecken. Und wir reden jetzt nicht über Low Earth Orbit, wie wir es in anderen Sendungen beschrieben haben, wo wirklich viel Geld jetzt schon gemacht wird, sondern da wird in Bälde Geld gemacht werden. Und deswegen stecken sie jetzt die Länder ab, als welche Insel gehört mir. Das ist wie vor 500 Jahren, wie sie Portugal und Spanien die halbe Welt aufgeteilt haben. Und irgendwie schwebt es jetzt mit halt. Und der Outer Space Treaty war eigentlich dieser Damm, der das verhindern hätte sollen. Nur, das ist schon lang her, das waren andere Konstellationen. Die Akteure haben sich verändert, die Geopolitik hat sich verändert, wir haben eine multipolare Welt bekommen. Jetzt fängt man es aufzuweichen halt und keiner weiß, wo die Reise hingeht.
Vor allem könnte man sagen, davor war das Geld irgendwo nur so ein Gedankenspiel, jetzt ist es wirklich in Reichweite.
Genau.
Was interessieren mich Verträge von irgendwann, wenn es da tatsächlich Geld zu machen gibt?
Und wir Österreicher immer sagen, jetzt können wir es auf Zunge beißen, wieso haben wir das unterschrieben halt nach dem Motto. Also da hat damals irgendwie dann der, nicht ganz der Weitblick gereicht, offensichtlich.
Dass ich es aber verstehe für die Unterschrift von damals hat Österreich quasi die Tür geöffnet, um den Großmächten zu sagen, ihr könnt euch da was holen, was ihr wollt. Oder was genau ist unser Problem mit der Unterschrift?
Also wir haben unterschrieben, wir haben gesagt, wir dann den Mondvertrag unterschreiben und übernehmen es unsere Gesetzgebung. Ja? Also das ist ratifiziert. Ja? Mhm. Das heißt, Österreich sagt, ja, bei der Ehre meiner Großmutter, wir halten uns an den Mondvertrag. Die Russen und Amerikaner haben gesagt, wir werden es nicht unterschreiben, wir werden nicht ratifizieren.
Ah, die haben das nicht und genau, die haben das auch das unterschrieben.
Ja, genau, die Schlange, die Warteschlange war so kurz, weil die ganzen großen Jungs gesagt haben, ja, Kinder, Spützle, und ist eh wurscht.
Aha, die Großen haben es nicht unterschrieben.
Eben nicht, ganz okay. genau.
Also
genau.
Wir und zwei, drei andere ganz kleine Kinder, die
genau,
zuletzt gewählt werden.
Wir haben uns die Schurfbandel zubunden und jetzt haben wir einen Sprintlauf mit alle gemeinsam.
Mhm.
So jetzt, ungefähr.
Okay.
Jetzt so, irgendwie so, weißt du, nicht eine gute Idee.
Ihr glaubt, wir von mit den Großmächten gemeinsam dabei?
Also wir haben mit den Großmächten haben wir gesprochen, aber unterschrieben haben nur wir.
Wobei, hätten wir nicht unterschrieben, würde uns das heute ja auch nicht in eine wirklich bessere Position bringen.
Ist auch schon wurscht, ja. Genau,
hätten
genau.
wir ja auch
ist
nicht auch mehr zu melden.
Ja, genau.
Okay.
Ja, und jetzt die Frage, was ist der Autospace-Tritte noch wert jetzt halt? Ne? Und das ist die große Diskussion, weil jetzt fangen die großen Weltraummächte, China, Russland, USA, ein bisschen die EU, also ESA halt, sagen, okay, machen wir noch wieder Blockbildung. Das hat sich doch schon einmal bewährt. Das ist daraus und dann die Artemis Accords von der NASA geworden halt, wo die NASA gesagt hat, wir wollen eine friedvolle Nutzung des Weltraums, wir machen einen Club auf, wo jedes Land oder jede Raumfahrtagentur unterschreiben kann und sagen, wir sind brüderlich halt. Und das sind schon durch einige Staaten, es sind mehrere Dutzend Staaten schon geworden, inklusive auch Österreich. Wir wollen immer schnell unterschreiben halt. Ja.
Wir unterschreiben halt.
Wir unterschreiben, ja. So. Das ist aber gut, weil es noch kostet nichts, ja. Mhm, nach dem Motto, genau. Und dann sagen die Russen, na sicher nicht. Die Chinesen sagen, na sicher nicht. Also du sagst auch sicher nicht. Dann machen wir einen Gegenclub. Ja, haben sie gemacht, ja. Also Chinesen und Russen haben erst einen Gegenclub aufgemacht, halt, wo auch wieder einige Länder mit dabei sind. Halt. Die sagen, jetzt machen wir eine Mondbasis gemeinsam halt. Und jetzt haben die Chinesen gemerkt, die Russen haben jetzt nicht ganz die Ressourcen, die sie vor 30 Jahren gehabt haben. Und sagen, jetzt, wir ziehen es durch. Und ihr Russen, ja, wenn ihr wollt, dürft ihr mitspielen, aber die Entscheidungen treffen die Erwachsenen im Raum, bitte. Ja.
Okay, also China hat da jetzt einen doch sehr hohen Machtanspruch
genau.
degradiert Russland zum kleinen
zum
Bruder.
Junior, ganz genau. Die Russen passen sich überhaupt nicht, aber was willst du machen? Ja. Die Russen haben ein paar große Ankündigungen gemacht, die sie einfach nicht finanzieren können, wo sie auch technologisch nicht mithalten können, halt gegenüber die Chinesen auch. Und die Chinesen, die preschen vor, also die überholen alle anderen Länder links und rechts, also inklusive NASA auch inzwischen.
Okay.
Also das ist brutal.
Ich fasse kurz zusammen. Ende der 60er Jahre hat man gemerkt, da könnte es in Zukunft mal was geben. Man hat probiert, das Ganze sehr wohlwollend, gemeinschaftswollend, brüderlich, vertraglich zu vereinbaren. Ist damals schon nicht ganz gut gegangen. Mit 2015 hat man gemerkt, es geht hier um Geld. Was interessieren uns Verträge, Regeln von damals? Jeder schaut, dass er bekommt, was er kriegen kann. Es haben sich quasi zwei Gruppen gebildet, die jetzt drum streiten, wer jetzt wirklich der Boss im Weltraum ist.
Und das klingt jetzt nur noch Papiertiger und Verträge und Kooperationsmemoranda of Understanding und so weiter dazu. Und jetzt machen die Amerikaner den nächsten Salamischnitt, ja, indem sie, und das war so Big News vor kurzem jetzt, also Big News, es war eh zu erwarten halt, ja. So, erste Ausschreibung, liebe Industrie, wer baut uns denn einen Nuklearreaktor für den Mond?
No Bang. Nukes in Space.
No Nukes in Space.
Hat man gesagt.
Hier sehen Sie ganz genau.
Jetzt wollen
jetzt,
Sie.
Genau. Es ist natürlich jetzt ein Atomkraftwerk im Weltraum nicht gleich eine Massenvernichtungswaffe, natürlich. Ja, also muss so klar unterscheiden. Ganz gesagt ausgelegt verbietet der Outer Space Treaty nur die Nutzung von Nuklearwaffen und Weapons of Mass Destruction. Ein Nuklearkraftwerk, das kann nur klein süß in Containerform kommen, ist es noch nicht das. Ja? Mhm. Also sie pushen, das kann da keiner sagen, das können wir jetzt irgendwie von Kadi bringen, gange da gar nicht beim internationalen Recht. Aber es war ein Aufschrei, weil es ein weiteres Erodieren geht. Also das Sandstrahlverfahren gegen den Outer Space Treaty wird hier fortgeschritten halt. Und jetzt ist die Frage, was soll das Ding können? Vielleicht können wir aus dem was herauslesen. Und jetzt schalte ich wieder zurück auf meine Geheimdienstmütze, unter Anführungszeichen, wenn ich jetzt ein NASA Top Secret Agent wäre. Wie interpretieren wir das, was wir da offiziell wissen halt? Ne? Mhm. Da war vor ein paar Jahren mal so eine Konzeptstudie die Rede, ein paar 10 Kilowatt oder im Endeffekt halt. Jetzt reden wir von circa 100 Kilowatt. Das ist schon jetzt nicht mehr so für der Backofen für Oma zu Hause, da kann ich schon ein bisschen was machen damit halt. Ne? Und dann habe ich mir so angeschaut bei uns, Simulationen, was wir bei unseren Mars-Simulationen da so für Stromverbrauch haben. Halt, ne? Wir haben so, ich weiß, so 25 Kilowatt, 50 Kilowatt Reaktoren, also sind Dieselgeneratoren natürlich, keine Nux. Mhm. Ich sage, ja, da kannst du was machen. Und da ist es mehr, als es nur für zwei Leute einen Campingwagen betreiben, da kannst du eine kleine Basis betreiben damit halt. Und hast immer nur genug Strom, dass du mit dem Strom, den du oben mit so einem kleinen Nuke mit 100 Kilowatt generieren darfst, da kannst du schon ein bisschen Regolith prozessieren. Sprich, da kannst du aus dem Mond Staub und dem Mondgestein Sauerstoff extrahieren, kannst Zirkel machen, kannst Fliesen brennen. Ja, also da kannst du schon ein bisschen was machen damit.
Kurz, das ist richtig. Auch wenn du sagst, bei euren Simulationen, da geht es um die Analogastronauten. Ihr macht ja mit dem ÖWF, Österreichisches Weltraumforum, so Dinge, wo ihr checkt einfach Mars-Simulationen. Wie viele Leute in etwa sind dabei, wenn du sagst 25, 50 Kilowatt?
Genau, also für diesen Strombedarf können wir so circa 20 Leute versorgen, in der Größenordnung.
Okay. Ja,
also Batterien laufen für die Raumanzüge und die Rover, die Experimente, Heizung, Kühlung, Kommunikation, also alles das, bis in so einen Koch rein, das kann ich mit den 25 Kilowatt, manchen braucht man 50, die dann gut abdecken halt dazu. Mit 100 Kilowatt kann ich ein bisschen mehr machen, weil da kann ich für Station auch Rohstoffe prozessieren halt.
Okay, das wäre genau das, was jetzt die NASA plant mit dem Nuklearreaktor bis zu 100 Kilowatt, also das Doppelte bis Vierfache, was ihr für eure Simulationen habt. Und damit quasi wäre so der Start gelegt für, man kann da oben richtig wirtschaften, richtig arbeiten, richtig was machen.
Genau, also ich behaupte, aus der Zahl 100 Kilowatt kann ich sogar ablesen, was wir ungefähr vorhaben können auch. Ne?
Okay.
Weil ich eben diese Ressourcen nutzen kann vor Ort. Wenn ich es nur an 10 Kilowatt hätte, dann Reaktor hätte, dann kann ich halt ein paar Menschen am Leben halten. Ich kann ja das Licht einschalten, aber ich kann nicht recht viel mehr machen. Halt. 100 Kilowatt ist nicht nur eine Skalierung, das ist ein Statement. Ja?
Okay.
Und es ist die Frage, hat das auch Risiken halt, ja? Weil der Outer Space Treaty ja sagt, zwar keine Waffen ist im Weltraum halt, aber ich muss auch trotzdem aufpassen, dass ich nicht was beschädigen tue. Halt. Ich muss Rücksicht nehmen auf andere internationale Partner. Und Nuklearreaktor betreiben heißt, ich muss zumindest informieren, was ich genau oben mache. Ich muss dafür Vorkehrungen machen, dass mir das Ding um die Luft fliegen und nicht um die Uhren fliegen dort im Endeffekt.
Ja,
ja. Was wiederum bedeutet, dass das jetzt auf UN-Ebene ziemlich heiße Debatten geht in den Kaffeepausen. Ja? Ja.
Vor allem, weil du sagst, ich muss informieren oder so. Ja. Man merkt ja leider, es hat ja Verträge, Abkommen etc. gegeben, die werden dann leicht umgangen bis völlig ignoriert. Das heißt eigentlich jegliches, was man, wer auch immer, Amerika, Russland, egal, jetzt tun muss. Mhm. Ist ja eher so Goodwill, sobald es dann wirklich um Geld geht, muss ich gar nichts mehr.
Richtig, genau. Und man darf nicht vergessen, internationales Recht ist nicht so wie bei uns in Österreich, dass man sagen kann, ich gehe zu einem Gericht und bringe über einen Rechtsanwalt eine Klage ein. Internationales Gesetz, also Richtlinien hassen, es gibt kein Gericht dafür, sondern ich kann nur auf international diplomatischer Ebene sagen, du. Ja, und dann wird jahrelang debattiert. Wir haben solche Fälle auch im Weltraum gehabt, halt, wo die Russen einen alten Kosmos-Satelliten über Kanada zum Absturz gebracht haben, wo es dann zu einer Verseuchung eines Landstriches mit radioaktivem Material kam. Halt. Das hat Jahre gedauert, bevor man sich geeinigt hat, dass die Russen zwar keine Schuld anerkennen, aber die Kanadier so liebe Leute sind und ihnen das Putzen zahlen. Ja. Und es wird da genauso auch sein. Das ist schon etwas, wo sich, glaube ich, die Rechtsmaterie noch ein bisschen verdichten und konsolidieren muss, bevor das praktikabel wird.
Das heißt, Prozessieren, Juristerei etc. dauert lang und ewig, auch auf der Erde, und es wird um nichts einfacher, wenn es um den Weltraum geht.
Ganz genau.
Zu den 100 Kilowatt noch einmal, du hast es gesagt, Fliesen brennen etc. Jetzt wird ja das nicht irgendwie das Geschäftsmodell sein, dass die Amis sagen, wir fliegen jetzt zum Mond, um da oben Fliesen zu brennen, sondern was genau könnten die jetzt da machen und wollen und tun? Ich weiß um diese Helium-3-Abbau-Thematik, kenne mir aber da ganz, ganz wenig aus. Was wären mögliche Ideen, die Amis wirklich mit 100 Kilowatt Nuklearreaktor am Mond anstellen wollen?
Also wenn ich, sagen wir, 10 Kilowatt hätte, dann kann ich mir einen Campingurlaub auf dem Mond leisten, energietechnisch gesehen. Wenn die 100 Kilowatt habe, dann habe ich den Fuß in der Tür. Weil damit kann ich permanent eine Präsenz versorgen auch. Also sprich, eine dauerhafte Station betreiben oben. Und genau um das geht's. Da ist noch nicht der große Business Case dahinter, dass ich jetzt Produkte machen und Services, die auf der Erde dann hochbegehrt sind, außer der Jeff Bezos möchte seine sein Badezimmer mit Mondfliesen ausstatten. Ja.
Okay, ich verstehe. Also da geht es jetzt noch nicht mit, wir machen hier das Business, das ist einmal das,
sondern wir
sind da, wir sind die Ersten und wir bringen die Energie mit,
richtig anzugehen. Wie vor gut 500 Jahren, wie die Amerikas wiederentdeckt worden sind mit Christopher Columbus, ist im Prinzip das Erste vor. Was die Europäer gegründet haben, um dort über Jahre hinweg Präsenz zu haben, auch wenn die Schiffe wieder nach Hause fahren. Ja?
So wie unsere Lieblingsnachbarn aus Deutschland, die im Urlaub die Liegen mit dem Badehandtuch reservieren.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
Fliegen die Amis jetzt einmal zum Mond und quasi legen die ersten Handtücher hin.
Ganz genau.
Wir sind hier.
Ganz
und
genau.
Und kein anderer.
Ganz genau, ganz genau.
Okay.
Weil jetzt ist die ganze Gegend oben noch, ich sage mal vorsichtig, jungfräulich. Ja? Da ist schon keiner oben, gerade im Südpol, wo der Goldrausch ist, weil dort haben wir Wasserressourcen und so weiter.
Wir reden jetzt vom Südpol vom Mond.
Südpol vom Mond, genau. Ja? Entschuldigung, sorry, ja, genau. Und das ist jener Sweet Spot, wo alle gerade hinwollen halt, ja. Und man braucht sich anschauen, welche Missionen sind geplant. Alle wollen zum Südpol hin. Warum? Ja, dort ist, der Mond ist an sich recht ein trockener Himmelskörper, trockener wie Linzer Torte, ja. Ich darf sagen, ich bin Oberösterreicher. Aber der Südpol hat die Eigenschaft, dass dort recht tief liegende, permanent abgeschattete Regionen gibt, aufgrund von bahnmechanischen Besonderheiten. Das heißt, wenn da Kometen aufschlagen, was sie überall machen, ja, normales verdampftes Wasser für die Kometen, ja, wieder auch auf der Mondoberfläche. Aber im Südpol ist so dunkel und so kalt, dass wir dort Kältefallen haben. Sprich, das ganze Kometenwasser, Eis bleibt dort. Sprich, dort vermuten wir, das Gold der Raumfahrt, ja, nämlich das Wassereis. Jetzt nicht nur zum Trinken und zum Whisky verdünnen, ja, sondern auch als Raketentreibstoff. Das heißt, Südpol ist dort, wo der Klondike vor 200 Jahren in den USA gewesen ist, wo der Goldrausch war.
Und was genau bringt mir aber das Wassereis? Also, dass ich es verstehe, Südpol, da ist irrsinnig kalt. Wenn Kometen herumfliegen, die am Mond einschlagen, ist da Wasser mit dabei, das würde verdampfen. Am Südpol verdampft es nicht, da bleibt das Wassereis. Okay. Was bringt mir das Wassereis?
Tja, alles, was ich am Wasser dort vor Ort finde, brauche ich nicht von der Erde mitnehmen. Und wenn ich sage, ich brauche jetzt geschwind mal 100 Tonnen Treibstoff, um vom Mond zum Jupiter zu fliegen, ja, dann muss ich nicht 100 Tonnen Treibstoff von der Erde importieren. Sprich, ich brauche nicht 10.000 Tonnen an Raketen, die mir die 100 Tonnen raufbringen, sondern ich habe alles vor Ort. Das ist eine Tankstelle.
Okay, aber Wasser ist ja nicht gleich Treibstoff, oder?
Ja, aber der Schritt ist sehr, sehr leicht zu machen halt. Wasser ist ja Wasserstoff und Sauerstoff, wie du aus der Schule noch weißt. Halt,
das, ja, das weiß ich noch. H2O. Genau.
Das kann ich mit genügend Energie aufspalten. Oh, 100 Kilowatt sind das sehr praktisch. Ja. Du musst elektronisch aufspalten, ja, und du damit zwei Behälter füllen und da sind die Treibstoffbehälter für meine Rakete, was zum Jupiter fliegen dort.
Aha, also ich kann tatsächlich dann relativ simpel aus Wasser Treibstoff erzeugen.
Genau.
Da oben gibt es von den Kometen her gefrorenes Wasser.
Genau.
Okay.
Die fragen sich jetzt, sind das Wassereislinsen? Ist das kristallines Wasser, was da irgendwie um die Brösel herum auskondensiert ist, wie auch immer? Das sind da die Details, wo man noch viel forschen muss natürlich. Aber das Wasser selber oben ist oben, das wissen wir auch. Ja, da gibt es auch schon Messungen dazu. Die Frage ist für dich, wie viel halt. Aber wir wissen, dass mindestens so viel Wasser oben ist, dass wir eine Stadt wie Innsbruck über ein Jahrhundert versorgen könnte, ohne recyceln. Ja.
Eine Stadt wie Innsbruck,
ein Jahrhundert lang versorgen. Ja.
Das heißt, man weiß, da oben ist eine Tankstelle.
Genau.
Man weiß aber nicht genau, ist das Selbstbedienung, ist es ein Zapfautomat, wie schaut denn das Ganze aus? Ist da der Tankwart da, ist der unfreundlich?
Ich liebe deine Metaphern.
So in die Richtung, oder?
Genau, ganz genau. Und was zweites kommt auch dazu, der Mond hat nur ein bisschen eine blöde Eigenschaft, nämlich er rotiert so langsam, nämlich einmal im Monat. Ja? Also ein Monat ist ein Mondtag. Ja? Das heißt, ich bin zwei Wochen Nacht, zwei Wochen Tag. Es kann natürlich, wenn ich 14 Tage lang Sonnenschein habe, kann ich Solarzelle aufstellen und die tut mir dann 14 Tage lang durchgehen, 24/7 Strom liefern.
Mhm.
Nur was mache ich zwei Wochen Nacht? Da brauche ich natürlich fette Batterien und das ist wirklich Masse. Das ist böse, böse, böse. Also, Alternative, Nuklearreaktor. Ja? Oder ich gehe halt auf den Mond Südpol, tue auf dem höchsten Berggipfel dort oben bei den Malambert Mountains, nennen sie die Gegend, geht es ein Peak of Eternal Light. Da stelle ich eine große Solarzelle auf, die tue ich einmal im Monat um 360 Grad drehen und habe permanent Strom. Aber das gibt es halt nur auf dem einen Berggipfel da oben.
Mhm.
Das heißt, für alles andere brauche ich wieder Nuklearreaktor. Ach, 100 Kilowatt. Sehr
die praktisch. 100 Kilowatt, die sind einfach,
die wären praktisch. Das ist so die Duracell-Batterie in der Westentasche. Ja.
Wie viel ist da jetzt Theorie und wie viel ist da tatsächlich jetzt schon gelebte Praxis bei diesen 100 Kilowatt, bei diesem Nuklearreaktor? Ist da jetzt nur eine Ankündigung? Wird man das in den nächsten x Jahren schon haben? Ja. Wie realistisch ist das Ganze?
Ah, die NASA macht das ganz subtil und geschickt halt. Vor ein paar Jahren sagt sie, naja, war es nicht schön und wäre doch eine nette Sache halt, machen wir eine kleine Theoriestudie dazu, Uni irgendwas kriegt dann gerne einen Mini-Auftrag dazu halt. Jetzt gehen sie den nächsten Schritt und sagen, liebe Industrie, es sind ein paar Millionen vorab einmal, konstruiert sowas einmal, macht sowas doch. Ja? Da reden wir noch gar nicht über das Aufliefern dazu. Das wird der nächste Schritt sein dahinter. Und das Ganze bis 2030. Schau mal, ob die Zahlen halten, ob das wirklich in 5 Jahren steht. Ja? Und die Chinesen sagen, ach so, ihr macht das auch? Die wollen es auch machen.
Die sagen doch gleich, ihr macht das auch.
Ist ein bisschen unterm Radar geflogen halt, aber die Chinesen dann da auch massiv Geld reinbuttern halt.
Okay.
Ja,
genau. Also von der NASA heißt es jetzt, ein paar Millionen einmal, liebe Industrie, liebe Firmen, holt eure schlauen Köpfe, die sollen sich bis 2030 mal was überlegen.
Macht's mal,
wie würden wir denn das machen?
Baut mal einen Prototypen auf der Erde, den wir abnehmen können, dann reden wir über das hinauftransportieren. Da muss man nicht nur 0 dranhängen oder 2 Nullen dranhängen noch für die Budgets halt, aber da wird jetzt, ich denke schon, da wird jetzt Hardware gebaut.
Mhm. Das heißt, es ist eigentlich schon so ein bisschen Säbelrasseln um die Vorherrschaft im Weltraum, am Mond, in dem Fall jetzt.
Ja, ja, also es ist, du hast gesagt, das Handtuch hinlegen für einen Touristen auf dem Mond, das ist ein Handtuch, das bleiben wird. Und wo ein Handtuch liegt, kann kein anderer hin. Das heißt, wenn sie jetzt die großen Nationen oben diese schönen Plätzchen aussuchen, die Real Estates, die Prime Estates, dann kann da kein anderer hingehen. Und da können sie sagen, ja, im Umkreis von 2 Kilometer ist er betreten verboten. Ja? Die Frage ist natürlich jetzt durchsetzen, aber sagen kann ich es ja mal dazu. Und dann haben wir exakt dieselben Prozesse und Abläufe, wie wir sie vor 500 Jahren gehabt haben, wie die westlichen Länder, also die europäischen Länder, angefangen haben oder versucht haben, die Welt zu kolonisieren. Mit allen negativen und positiven Seiten auch. Ja.
Jetzt nur Gedankenspiel. Die Amis bauen diesen 100-Watt-Kilowatt-Reaktor und die Chinesen bauen ihn direkt daneben. Obwohl die Amis sagen, Umkreis 2 Kilometer darf niemand, weil was die, ja, dann sagen halt die Chinesen, ja und?
Ja.
Und machen es. So.
Ja, genau. Ja.
Dann haben wir halt ja. den nächsten Konflikt.
Genau. Dann werden die sagen, ja, aber der Mondvertrag erlaubt es nicht und so weiter. Ja, ja, haben wir beide nicht unterschrieben. Mhm. Weder China noch wir haben es unterschrieben.
Ich
ja.
Höre so gewisse doch aber Parallelen eigentlich heraus zum aktuellen Geschehen auch auf der Erde, oder? Es wird ja irgendwo, kann man es gesamt zusammenfassen, man sieht so ein bisschen entweder das mögliche Geld oder die Ressourcenknappheit einfach, es wird alles ein bisschen schwieriger, deswegen wird der Umgangston rauer, egal ob auf der Erde oder dann auch rundherum im Weltraum.
Ja, ja, total. Also da gibt es viele Symptome dafür. Das eine ist die Kommerzialisierung halt, das andere ist die Regulierung natürlich halt, aber auch so, das sind simple Sachen, wenn ich so in meinen Fachquellen schaue da oder meine Lieblingspodcasts höre, wo man dann sehr tief in die Technik reingehen tut, was da wirklich nur für ein Nischenpublikum ist halt, ja. Da redet man vor 10, 15 Jahren über, wir fliegen zum Mars und da werden wir die tollsten Fotos vom Sonnenuntergang liefern und das ist voll cool, wir suchen Lebensspuren hinzu. Die Firma hat die andere aufgekauft, da verklagt es der Launch Provider, die NASA, weil, und da war ein Sabotageakt because of reasons. Ja. Das heißt, diese Tonalität und worüber man reden dort, hat sich in der letzten Dekade ziemlich verschoben. Ich finde es fast ein bisschen schade, weil gerade was so sowieso im Erdnahen halt passiert, ja praktisch immer nur entweder kommerziell ist oder sicherheitspolitisch relevant ist, mit Militärthemen auch. Aber wirklich dieses Visionäre sich deutlich nach draußen verlagert hat. Und auch da man redet über, warum fliegen wir zum Mond? Weil wir Geld machen können dort auch. Ja. Das ist für den Wirtschafter relevant natürlich und irgendwie muss ja auch den ganzen Spaß auch zahlen halt. Aber ich behaupte, da draußen ist mehr als nur Ressourcen, die zu Geld machen kann. Da draußen warten Wunder und Erkenntnisse auf uns. Und das dürfen wir nie vergessen.
Du alter Weltraumromantiker.
Ich stehe dazu.
Okay, ja. Okay, ja. Da wird es ja fast schon philosophisch, oder?
Ja.
Die Dinge ihrer selbst willen zu entdecken oder die große Kohle, die dann überall dahinter
ganz
ist.
Ganz genau. Muss jeder für selbst entscheiden halt. Aber ich glaube, am Ende einer Karriere wird dann auch der hartgesottete Wirtschaftler zurückblicken und sagen, geil war's, dieser erste Sonnenaufgang auf dem Mond mit eigenen Augen zu sehen, wie ohne Vorwarnung die ersten Strahlen über den Horizont geblitzt haben, da gibt es sogar Atmosphäre, was das Übergang machen tut, wie bei uns auf der Erde, sondern es macht klack, das Licht ist an und es strahlt alles um.
Sehr schön, da ist ja nichts mehr hinzuzufügen. Es war spannend, es war spannend, wie so diese juristisch-wirtschaftlichen, weltpolitischen Zusammenhänge da entstehen und sich weiterentwickeln. Ich bin gespannt, ob der Mensch jetzt 500 Jahre nach den Portugiesen, Spaniern etc. da irgendwie schlauer ist und das Ganze ein wenig friedlicher angehen und lösen wird. Bleibt abzuwarten.
Da ist die Frage, auf welche Vergangenheit wollen wir in Zukunft zurückblicken? On to Mars.
Live Radio Liftoff. Der Live-Radio-Podcast mit Astrophysiker Gernot Grümer.